Hallo und herzlich willkommen und seid gegrüßt zu einer neuen Folge des Arbeitszeugnis-Podcasts. Mensch, 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 hat das lange gedauert. Es tut mir auch leid. Anne tut's auch leid. Die ist nämlich auch hier. Hallo, Anne.
Hallo. Ja, wir leben noch. Man hätte es nicht gedacht, aber es ist ja auch eine ganze Menge dazwischen gekommen, womit ja niemand gerechnet hätte. Und da haben wir uns gedacht, über Arbeit reden wir erstmal wieder, wenn sich die Wogen ein bisschen geglättet haben.
Was sind das für Wogen, abgesehen natürlich von der globalen Pandemie, die derzeit noch tobt und Unmengen an Menschenleben fordert?
Das ist nicht witzig. Das sagst du? Das sagen andere, stellen das anscheinend nicht fest. Nein, Quatsch. Ja, na, so generell würde ich mal sagen, hat sich einfach sowohl in der Welt als auch in der Medizin und auch in der Wirtschaft in den letzten, was sind es denn, 3-4 Monate enorm was getan. Und dazu wollen wir jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst müsste dieser Podcast ungefähr 12 Stunden dauern. Aber wir können es ja mal ein bisschen, sagen wir mal, einen kleinen Abriss sozusagen geben, was während, wie man das jetzt so sagt, während Covid-19 alles so passiert ist, vor allem eben auch in der Arbeitswelt.
Aber es ist ja vorher auch schon was passiert. Also unsere letzte Episode ist ja im Dezember rausgekommen. Ja, da haben sich für sowohl Anne als auch mich ein paar Änderungen auch ergeben. Also im Oktober habe ich eine neue Arbeit angefangen. Anne hat auch eine neue Arbeit angefangen. Ich bin umgezogen, sie ist umgezogen. Nein, wir sind nicht zusammengezogen.
Wäre vielleicht einfacher gewesen bei der Wohnungssuche, da hätten wir uns aufteilen können, aber nein.
Aber immerhin habe ich dir geholfen.
Das stimmt.
Du hast mir nicht geholfen, aber ich glaube, ich habe dich auch nicht gefragt.
Also nee, du hast mich auch nicht gefragt. Ich hätte auch für dich große, schwere Schreibtische geschleppt, so ist das nicht. Jetzt kauft er sich schnell noch einen, damit ich ihn schleppen muss. Ich weiß schon genau, was du vorhast.
Für den nächsten Umzug habe ich auch so einen 500 Kilogramm schweres Eichenmöbelholz.
Extra für mich, so. Genau.
Extra für dich. Da sage ich, nee, das trägt die Anne alleine. Viel Spaß.
Ich bohre dir dann extra auch noch Löcher rein, damit das dann das komplette Heimwerker-Erlebnis für dich dann auch bereithält. Darf ich ihn auch lackieren?
Whatever. Nein, das hat einfach dazu geführt, dass dieses Thema Arbeitspodcast ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, was hoffentlich verständlich ist für euch. Auch wir sind ja nur, um die Ärzte zu zitieren, Opfer des Kapitalismus. Auch wir müssen eben schauen, dass wir unsere Miete bezahlen und unsere Nudeln auf den Tisch bekommen. Da hatten wir leider in dem ganzen Trubel, dazu kam dann noch eine Pandemie, muss man sagen. Im ganzen Trubel leider keinen Kopf, keine Zeit, um eine neue Aufnahme zu machen. Und sie vor allen Dingen, ich glaube, die Aufnahme ist nicht so das Problem, Anne. Das Problem ist tatsächlich eher das Schneiden am Ende.
Das Schneiden und dass man dazwischen ja auch irgendwie mehr zu erzählen haben können will, als ich habe die Woche das und das gelernt. Weil ich habe bei mir festgestellt, gerade so eine neue Einarbeitungszeit, du bist ja die ganze Zeit, dein Gehirn ist ja die ganze Zeit nur so auf Aufnahme und du bist hinterher so matschig. Ich war froh, dass ich das ganze Wochenende lang mit niemandem irgendwie ein Wort wechseln musste, weil es waren keine Worte mehr da. So, und das von mir, ne? Das ist dann manchmal ganz gut, wenn man dann so eine kleine Lücke hat sozusagen dazwischen und das muss ich dann sozusagen alles erstmal wieder ein bisschen einpendeln.
Und deswegen war es mir wichtig, dass wir halt wieder so ein bisschen loslegen, Anne. Und wir haben uns auch überlegt, wie wir den Podcast so ein bisschen gestalten können, um ihn zumindest, wenn nicht öfter, so doch regelmäßiger zu machen, so dass er für uns besser portionierbar ist und für euch auch vielleicht besser hörbar.
Moment, macht das Sinn, wenn du sagst, nicht öfter, dennoch regelmäßiger?
Ja.
Ja?
Ja, also wenn man jetzt quasi ein halbes Jahr keine Folge rausgebracht hat, wie wir.
Na wieso? Dann du kannst jetzt ja zur Regel machen, ein halbes Jahr keine Folge rauszubringen, damit die Leute dann wissen, jetzt ist wieder ein halbes Jahr rum, jetzt gibt's wieder ein neues Arbeitszeugnis.
Man sollte meinen, möchte ich da anfügen, dass ein halbes Jahr schon relativ lange ist. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch während dieser Pandemie in diesem Jahr festgestellt, nee, das geht schon irgendwie schnell vorbei.
Es war wirklich, ich habe mich neulich schon gefragt, wieso ich mir jetzt schon wieder einen neuen Halbjahreskalender kaufen muss, weil es war doch gerade noch März. Eigentlich war gerade noch Februar. Ich weiß nicht so genau, was passiert ist. Ich war zwar zwischendurch schon zweimal im See baden, aber es war trotzdem noch März in meinem Kopf. Ganz merkwürdig.
Mein Eindruck ist auch irgendwie, dass März, April, Mai, Juni, ne, Juni nicht so, aber März, April, Mai, das ist irgendwie so zusammengeklumpt wie ein Stück Schokolade, das zu lang in der Sonne lag.
Absolut. Ging mir genauso. Man hatte halt aber auch nur noch funktioniert so in der Zeit, glaube ich, ne?
Ja, aber ich glaube, da ging es ja nicht nur, das ist ja das Schöne, da ging es ja nicht nur uns so, sondern ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele andere Leute gemacht haben. Es wurde ja vor allen Dingen vor einem Monat, vor zwei, immer mal wieder thematisiert, ja, diese Pandemie hat dann doch ganz schön die Arbeitswelt verändert, wenn sie nicht sogar alles verändert hat, was ich, um ehrlich zu sein, nicht so ganz glaube. Mhm. Aber ich habe mich da immer gefragt, ja, wirklich, wird diese Pandemie die Arbeitswelt ändern? Wird sie grundlegend ändern? Wie hat denn die Pandemie erstmal deine Arbeit verändert, Anne?
Also so vom Grundsatz her erstmal tatsächlich im Prinzip gar nicht, weil alles, was ich mache, kann ich einfach nur mit Internet und einem Laptop vollziehen. Das ist dann völlig egal, ob ich in irgendeinem Büro gesessen hätte, was ich tatsächlich zwei Wochen lang mit meinen Kollegen dann machen durfte, ganz am Anfang, dass ich zumindest mein Gesicht hatte und bin dann danach dann direkt ins Homeoffice gewechselt und ich musste praktisch einfach nur mich vom Schreibtisch an meinen Esstisch umgewöhnen und der Rest war eigentlich wie immer. Außer, dass man jetzt natürlich eben, das kennen wir ja jetzt schon aus verschiedenen Memes und Serien gab es ja sogar darüber und alles Mögliche, dass man sich jetzt nicht mehr persönlich zu Gesprächen irgendwie im Pausenraum trifft oder so, sondern man macht halt Videocalls, die durchaus anstrengend sind, wenn man Leute nicht mehr wirklich live sehen und einschätzen kann, sondern versucht, sich die ganze Zeit zu konzentrieren, was dann aber auch einfach schwierig ist, weil man irgendwie 8 Stunden lang in so einen Computer reinglotzen muss. Aber letztlich hatte ich da tatsächlich, muss ich sagen, doch relativ Glück, dass ich da einfach im Prinzip so weitermachen konnte wie vorher und es tatsächlich sogar eigentlich sogar noch mehr zu tun gab. Und was ich zwischendurch dann auch festgestellt habe, ist natürlich dann, dass man dann dadurch, dass ich dann im Homeoffice dann halt sitze, ist natürlich dann immer die Gefahr, die man vorher ja auch schon vom Homeoffice kannte, nämlich, dass man da einfach dann nochmal länger sitzt und vergisst irgendwie mal eine Pause zu machen oder sich dann manchmal einfach auch nicht so richtig zeitmäßig einteilen kann, weil es halt einfach auch niemanden gibt, der mal an dir vorbeiläuft und sagt, hier kommst du mal kurz mit raus und wollen wir mal kurz einen Kaffee machen und so. Die Gefahr habe ich da zumindest bei mir auf jeden Fall bemerkt, dass es da noch viel extremer geworden ist. Und ich muss sagen, es war für mich tatsächlich gefühlt, also jetzt abgesehen von der ganzen Pandemie-Geschichte, viel, viel stressiger, als hätte ich einfach alleine oder mit ein paar Leuten im Büro gesessen. Also mittlerweile ist es jetzt so, dass ich jetzt sogar schon, ich glaube jetzt 2 oder 3 Mal einen Tag die Woche im Büro dann wieder sein konnte, weil das jetzt ging, weil sich Berlin überlegt hat, es ist ja jetzt doch nicht so wahnsinnig viel passiert mit den Infektionszahlen. Ein paar Sachen kann man jetzt immer wieder aufmachen. Und ich habe gemerkt, dass ich da ganz anders gearbeitet habe. Natürlich unkonzentrierter, aber dann eben auch nicht mehr so im Tunnel, sondern halt auch so ein bisschen, naja, da gibt es dann wieder Leben um einen rum sozusagen. Und das ist natürlich wieder ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man einfach nur so vor sich hin Sachen abarbeitet. Das kenne ich natürlich, das hatten wir ja auch schon vom Freelancing. Und da habe ich dann eben auch schon gemerkt, dass mir das nicht so wahnsinnig gut tut, mich einfach nur selber zurückzuziehen und dann einfach nur so im stillen Kämmerlein vor sich hin zu arbeiten. Also zumindest nicht die ganze Zeit durchweg, vielleicht mal so 1-2 Tage die Woche oder so. Nicht ausschließlich auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, fand ich dann schon deutlich anstrengender. Und ich habe mich da irgendwie auch viel gestresster gefühlt, als wäre das jetzt sozusagen so ein normales, ich mache heute mal alles von zu Hause Tag, was ja, glaube ich, fast auch jedem so ging. Wie war es denn bei dir, Johannes? Du konntest ja wahrscheinlich nicht alles von zu Hause machen.
Ich konnte nicht alles von zu Hause machen. Ich musste trotzdem natürlich im Homeoffice dann arbeiten, was sich im Nachhinein dann auch ein bisschen schwieriger herausstellte, aber das kann ich gleich erzählen. Ich finde, deine Schilderung hat irgendwie sowas Paradoxes an sich, oder? Dass Homeoffice dazu führt, dass man tatsächlich vielleicht ein bisschen weniger Ablenkung hat, obwohl so viel mehr Ablenkung um einen herum ist, potenziell zumindest. Und dass das Arbeiten im Büro dann doch vielleicht effektiver ist als von zu Hause.
Das ist wahrscheinlich nicht. Man versucht sozusagen dann auch dort effektiv zu sein, weil man das dann ja dann auch da lassen kann. Und jetzt ist es dann eben so, du hast jetzt natürlich nicht den Arbeitsweg, was ich sehr entspannend finde. Ich muss einfach nur vom Bett aufstehen, in das andere Zimmer gehen, mich an den Computer setzen und dann geht's schon los. An einem normalen Arbeitstag müsste man sich dann ja überhaupt erstmal so timen von selbst, dass man rechtzeitig loskommt und dann irgendwie zu bestimmten Terminen einfach da ist und so. Aber ja, die Gefahr, dass man sozusagen dann einfach hier noch was dranhängt oder hier nochmal schnell was macht und so. Und ich glaube, vielen fällt es auch schwer, dann tatsächlich auch einfach Feierabend zu machen und das dann auch alles wegzustellen. Also ich habe mich dann tatsächlich die ersten paar Tage dann auch zwingen müssen, alles abzubauen, den Monitor wegzustellen, den Laptop, also den Arbeitslaptop in eine Schublade zu verbannen. Den benutze ich dann halt auch nicht für mich so als Freizeitgerät oder so, sondern der wird dann einfach weggestellt. Dass ich den ganzen Kram dann auch einfach nicht mehr die ganze Zeit vor Augen habe. Das ist, glaube ich, schon mal ein bisschen was Besonderes, denke ich.
Ich glaube aber, im Büro gibt es noch eine zusätzliche Ablenkung halt dadurch, dass man eben nicht in dieser vertrauten Umgebung ist und man sucht sich diese Pausen halt selber. Ja, jetzt mache ich mir mal einen Tee oder einen Kaffee oder jetzt gehe ich mal aufs Klo oder jetzt gehe ich mal mit den Kollegen halt eine rauchen oder vapen oder wir gehen zum Mittagessen. Das hast du alles, das Gespräch halt auf dem Flur oder im Büro, das einem diese 5 Minuten Ablenkung gibt. Das hat man halt nicht im Homeoffice.
Ja, da verabredest du dich auch nicht per Videocall zum kurz mal 5 Minuten schnacken, sondern da muss das im Prinzip schon einen Grund geben. Und dann es will man ja vielleicht auch die Leute nicht stören, weil du das ja auch schlecht einschätzen kannst. Ne? Wir haben auch so einen Firmenchat, wo natürlich dann immer die Gefahr ist, dass man sich da einfach schriftlich entweder missversteht oder vielleicht die Witze nicht verstanden werden oder irgendwie sowas. Das ist was ganz anderes, als wenn du wirklich Menschen um dich rum hast, lebendige.
Was ich auf jeden Fall gemerkt habe und meine beiden Kolleginnen, mit denen ich das Büro teile, auch, es ist eine andere Art von Arbeiten, aber es ist keine Arbeit, die uns wirklich mehr Spaß macht. Das von zu Hause arbeiten hatte schon für uns, weil wir uns aber auch gut verstehen, hat es schon eher negative Seiten. Einfach weil uns der Austausch gefehlt hat, aber auch vielleicht so ein bisschen der gegenseitige Ansporn von, okay, ich hänge jetzt nicht weiter auf dieser Webseite ab, sondern versuche irgendwie produktiv zu sein.
Allein schon, weil du die soziale Kontrolle hast, dass dir jemand dabei zugucken kann, wen du ständig... Eben. Genau. Weiß ich nicht, bei Twitter rumhängst oder so. Ich rede jetzt nicht von mir.
Es ist natürlich auch eine einfache Kommunikation, weil wenn ich was mit meiner Abteilungsleiterin zu bereden habe, dann kann ich zu ihr ins Büro gehen und fragen.
Exakt.
Und muss ihr nicht eine E-Mail schreiben, die sie dann vielleicht erst 4 Stunden später beantwortet. Und bis dahin hat sich das Problem dann von alleine gelöst oder sowas. Meist nicht zum Guten.
Oder es ist schlimmer geworden und dann hättest du gedacht, das hätten wir auch einfach erklären können.
Ja. Aber weil du gefragt hast, was sich für mich verändert hat, also ich arbeite ja an einer Schule und die wurden in Berlin am, ich glaube, 16. März wurden die geschlossen für im Grunde genommen, grob gesagt, 2 Monate. Ich sollte aber trotzdem eben von zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten. Ich hatte keine Ferien, so wie die ordentlichen Lehrerinnen und Lehrer. Die hatten natürlich auch keine Ferien, die sollten Fernunterricht machen, aber...
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo der Begriff von Corona-Ferien halt herkam, weil ich glaube, so gefühlt wurden doch alle sofort total überhäuft mit, also alle, die Kinder hatten, dann natürlich irgendwie Arbeit oder schulpflichtige Kinder, dann halt Arbeitsblätter und auf einmal mussten irgendwie alle Leute schlagartig alles mit nach Hause nehmen und so. Also ich erinnere mich dann auch noch an den Tag, wo ich dann wirklich mit so einer Ikea-Tüte ins Büro gegangen bin und mir erstmal den riesen Monitor nach Hause geschleppt habe. Hat denn da wirklich jemand Corona-Ferien in Anführungsstrichen gemacht? Ich kann mich da irgendwie, ich habe zumindest niemanden getroffen und auch nicht in meinem Umfeld.
Nein, also die SchülerInnen schon, war so ein bisschen mein Eindruck. Die hatten eine sehr lässige Zeit, was aber auch daran liegt, dass nicht alle eben den gleichen Zugang zu elektronischen Kommunikationsmitteln haben. Nicht jeder hat einen Laptop oder einen Computer zur Verfügung. Viele haben nur ihre Smartphones und das hat man da auch ganz besonders an meiner Schule, in der ich arbeite, gemerkt. Also das war schon ein Problem. Aber was sich für mich jetzt verändert hat, war halt einfach, dass ich mit Jugendlichen versucht habe zu kommunizieren ohne WhatsApp oder irgendwelche Messenger. Ich habe versucht, diese Jugendlichen anzurufen. Und das gestaltet sich dann doch ein bisschen schwieriger, weil für sie E-Mails oder Anrufe gar nicht mehr so alltäglich sind wie für, ich sag mal, unsere Generation.
Ich glaube, das Verständnis nimmt auch, oder die Akzeptanz nimmt wahrscheinlich auch ab. Also hast du das bewusst gemacht, nicht per WhatsApp zu kommunizieren, einfach damit man sozusagen kurz zusammenfassen kann, was man möchte, oder ist das eher...
Naja, es hat auch Datenschutzgründe, ganz einfach.
Okay, das stimmt.
Ich tausche ja mitunter vielleicht sensible Daten mit den Schülerinnen und Schülern aus. Weiß ich nicht, irgendwelche Dokumente oder sowas. Und das sollte halt nicht bei den Servern von Facebook landen in den USA. Das ist halt einfach so. Deswegen kommuniziere ich, wenn möglich, eben per SMS und per Telefon oder eben per E-Mail. Zugegeben, E-Mail ist auch nicht wirklich sicher. Also eigentlich gar nicht. Außer man nutzt halt PGP. aber zumindest sind die Daten anders verteilt.
Stimmt, da gab es ja die ersten Wochen im März, glaube ich, ja noch Riesendiskussionen, wenn man denn jetzt sozusagen so eine Online-Klasse zusammenstellt, welchen Video-Chat-Service man denn jetzt nehmen können soll und so weiter. Und irgendwie, glaube ich, kann ich mich noch an so eine riesige Gratlosigkeit erinnern, weil viele einfach sich vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was denn jetzt da wie benutzt werden kann, haben natürlich trotzdem ihre WhatsApp-Eltern-Chats gehabt und so, also ja.
Ja, und dann kam das große Zoom-Debakel mit den Datenschutz-Lecks und den veröffentlichten User-Daten und dann dachte man sich, vielleicht ist diese App, dieses Programm doch nicht so geil. Naja. Aber auch wir haben damit profitiert. Der Chef von meiner alten Firma, in der ich gearbeitet habe, den habe ich zwischendurch tatsächlich mal im Baumarkt getroffen. Das war auch ein bisschen schräg. Der hat halt erzählt, dass das ist eine kleine Online-Agentur, dass es ihm relativ gut geht, weil jetzt ja alle plötzlich sich digitalisieren wollen.
Ja, eben.
Und da wird sich für mich, glaube ich, schon durchaus was ändern in vielerlei Hinsicht. Aber ich weiß nicht, inwiefern das Bestand hat, weil für viele Leute, glaube ich, diese Digitalisierung immer noch, es hat ja was mit Abstand zu tun. Also Videomeetings sind cool, auf jeden Fall, aber es ist halt nicht dasselbe und es ist tendenziell
zurück in die Zukunft 2 sagt dir, dass Videomeetings cool sind. Ich finde Videomeetings wahnsinnig uneffektiv, weil ich das Gefühl habe, man redet ganz anders miteinander, weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, auf dieses briefmarkengroße Fenster zu gucken und sich zu überlegen, ob man gerade irgendwie einen vorteilhaften Winkel hat und ob man dem anderen vielleicht mal sagen sollte, dass hinten gleich irgendwie was aus dem Regal fällt oder so, als dass man sich überhaupt konzentrieren kann, was derjenige einem überhaupt sagt. Also wegen mir könnte man das alles auch per Telefon machen. Die 3 Shared Documents, die man sich da irgendwie angucken muss. Also es gibt wenig Gründe, das tatsächlich per Videocall zu machen, aber ich glaube, die meisten machen es halt, weil es halt geht.
Es gibt gute Anwendungsszenarien und es gibt Überflüssigkeiten. Da gebe ich dir absolut recht. In erster Linie ist es aber natürlich mal eine Plattform, um das Arbeiten angenehmer, vielleicht auch dezentraler zu machen. Also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Alles, was ich mir wünschen würde, ist eigentlich, dass die Leute lernen, wie man ihr fucking Mikro mutet.
Ja, richtig, das stimmt. Oder sie unmutet und die haben schon die Hälfte ihrer Mitteilung in den leeren Raum oder vor den leeren Computer gesprochen.
Ja, das sind so Klassiker des Videoconferencings, aber da gibt es mit Sicherheit genug lustige TikTok-Sketche oder sowas, die ihr dazu gucken könnt.
Meinst du, 2020 wird das Jahr mit den meisten Memes werden, weil sich einfach so schnell so viel ändert und die Leute das ja irgendwie jetzt alle mitschneiden und so? Noch mehr als vorher?
Ich glaube, es wäre gut, wenn 2020 das Jahr mit den wenigsten Memes wird, weil Memes ja doch irgendwie so ein bisschen anstrengend sind, Anne.
Aber 2020 ist anstrengend. Und zwar komplett
vorne bis hin. Ja, gut, jedes Jahr ist anstrengend, aber dieses Jahr hat nochmal eine eigene Qualität bisher gehabt, da gebe ich dir recht. Mal schauen, was die Wahlen in den USA im November bringen. Wenn bis dahin nicht die Hälfte dieser Bevölkerung gestorben ist, weil die Regierung nicht anerkennen will, dass Covid-19 ein Problem ist. Gut.
Das sehen wir dann. Auch da ist das Homeoffice, wie heißt das? Blessing und Curse in einem, wenn man so will. Und wir beide sprechen ja tatsächlich noch als Leute, die keine kleinen Kinder zu Hause haben. Das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, das kommt ja noch dazu. Gleichzeitig noch die Betreuungsgeschichte dann noch irgendwie zu managen. Also Hut ab auf jeden Fall.
Ja, eine Bekannte von mir oder eine Arbeitskollegin, sagen wir so, von mir, die hat tatsächlich ein kleines 2-jähriges Kind zu Hause. Und ich sag mal, das war für die jetzt nicht so entspannt, ne?
Ich habe regelmäßig Videocalls. Okay, das muss dann eben sein, weil wir gegenseitig auf unsere Desktops gucken können. Aber Videocalls mit Buchhalterin, genau. Die hat, während sie da arbeitet, natürlich auch ständig ihr kleines Kind auf dem Schoß. Und das ist schon ein bisschen andere Geräuschkulisse. Es ist total niedlich und das Kind ist total interessiert, aber man kann tatsächlich sich keine 10 Sekunden lang ununterbrochen unterhalten. Das ist nicht möglich.
Ich hatte einen Videocall, der war etwas skurril, weil eine der Sprecherinnen quasi ein Neugeborenes oder fast Neugeborenes, lass es irgendwie 2-3 Monate alt sein, auf dem Arm hatte und das guckte die ganze Zeit so skeptisch hin und her, wie Neugeborene so gucken.
Ja.
Mit Pausbacken und leichtem Überbiss so.
Ich glaube, die können noch keinen Überbiss haben, wenn sie noch keine Zähne haben.
Ach, du weißt doch, was ich meine.
Und dann waren natürlich alle total abgelenkt.
Ich glaube, viele Leute, wenn sie nicht ihr Mikro gemutet haben, meinten so, oh, guck mal, Baby. Naja, ich dachte mir, ich fühle mit dir, Baby. Ich würde mich genauso unangenehm fühlen. Aber tatsächlich ist das ja ein ernstes Thema. Die Kindergärten waren geschlossen und plötzlich waren viele Familien auf sich selbst zurückgeworfen und vielleicht noch ihr soziales Netz. Wohin jetzt eigentlich mit unseren Kindern? Auch, dass die Schulen quasi von heute auf morgen geschlossen wurden. Und es war in Berlin zumindest war es wirklich ohne Ankündigung. Es ist so eine Farce gewesen. Die Schulsenatorin hat eine Woche vorher noch gesagt, nee, ich denke, die Schulen bleiben geschlossen. Und dann zack.
Bleiben offen, meinst du?
Meinte der regierende Oberbürgermeister, nee, machen wir zu alles.
Ja, gab es da wirklich keine Vorankündigung? Ich glaube, bei den Kontaktregelungen haben sie, glaube ich, ein paar Tage Vorlauf gehabt und dann ging der Rest irgendwie immer schneller, so gefühlt, ne?
Das war dann eine Kaskade an Einschränkungen. Also ich fand das ja okay, wie ja Christian Drosten, der Virologiepapst in Deutschland, zu Recht
Der soll jetzt erstmal seine Ferien genießen. Der hat sich jetzt mal eben, kurz eine Auszeit genommen. Eben, der soll seinen Urlaub genießen, das ist
richtig. Nein, aber wie Christian Drosten und viele andere auch hingewiesen haben, there's no glory in prevention, ja. Ich denke schon, dass es richtig war, das alles zu schließen. Ich denke nur, die Art und Weise, wie es passiert ist, war vielleicht nicht optimal.
Das einzige Szenario, was du aufmachen kannst, ist halt, wir hätten auch nichts machen können, dann hätte da halt mal zusehen können und dann... Du kannst den Kindern natürlich auch die Streichhölzer einfach wegnehmen, wenn du hoffen willst, dass sie die Schule nicht anzünden, um es mal ganz drastisch zu sagen. Da sind die zwar beleidigt, aber okay.
Naja, also worum es mir geht, ist halt, wir haben dann plötzlich gesehen, dass viele Familien gemerkt haben, 24 Stunden mit ihrem Kind zu verbringen, ist extrem anstrengend. Und das ist auch wieder keine Kritik, sondern es zeigt einfach nur, wie wichtig es ist, dieses soziale Netz, diese sozialen Angebote wie Kindergarten und Schulen zu haben. Mhm. Nicht nur eben, um Kinder zu erziehen und Jugendliche, sondern eben auch, um Familien zu entlasten. Ich glaube, die Idee, dass Menschen 24 Stunden ihre eigenen Kinder erziehen, ist ein, und da machen wir jetzt ein ganz anderes Fass auf, aber das brauchen wir auch nicht drüber reden, ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Fehlschluss. Das hat nie funktioniert, das hat auch nie so in der Form stattgefunden. Das ist, glaube ich, nur ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
Ja, vor allem in so einem sehr abgeschlossenen Rahmen. Also allein schon dieses, es ist ja nicht nur Erziehen, es ist ja wirklich auch, da sitzt du dann als Eltern, also ich hatte das auch in einem Podcast gehört, wo dann der Vater dann erzählt hat, so ja, dann kriegst du da zwar so ein Arbeitsblatt geschickt, aber bring deinem Kind mal bei, was das bedeutet, jetzt das E zu lernen. So, und die abstrakte Vorstellung von einem Buchstaben, die man irgendwie jetzt in dieses Kind kriegen muss. Und wir selber haben natürlich, weil das schon 10, 20, 30, 40 Jahre her ist, dass wir in der Schule waren, lange vergessen, was man da, oder es gar nicht, nie wirklich drüber nachgedacht, was man da jetzt irgendwie für Lernmethoden benutzen kann. Und irgendwie soll dieses Wissen in dieses Kind und das soll dann da irgendwie klüger rauskommen, als es reingegangen ist. Und das ist ja schon... Diese Transferleistungen, die könnte ich zumindest jetzt aus dem Stegreif nicht so bringen. Da kann man wahrscheinlich dann irgendwie bekannte Lehrer fragen und so, aber ob die dann Lust haben, Leuten noch sozusagen ihr Studium in Kurzform irgendwie, wahrscheinlich dann noch per WhatsApp irgendwie rüberzuwerfen.
Ja, aber vor allen Dingen stellt sich ja die Frage, wenn du deine, ich sag mal im besten Fall sind es nur 30 Stunden, aber was machst du, wenn du jetzt 35, 40 Stunden aus dem Homeoffice arbeiten sollst? Ja, die Leute in den Verwaltungen beispielsweise, die dann plötzlich die ganzen Corona-Unterstützungen oder Kurzarbeitergeld verarbeiten sollen. Also wir arbeiten viel mit der Jugendberufsagentur zusammen, die Jugendberufsagentur, die hat einfach dicht gemacht von heute auf morgen. Alle öffentlich Angestellten, die da gearbeitet haben, die mussten dann Kurzarbeitergeld bearbeiten. Wahnsinn. Was machen die bei 30 Stunden oder 6, 7 Stunden am Tag, wenn sie arbeiten sollen, aber gleichzeitig noch um ihr Kind oder noch schlimmer ihre Kinder kümmern müssen? Wie sollen die da arbeiten? Wann sollen die arbeiten?
Das macht dann natürlich die Frau, das ist doch klar. Das haben wir doch jetzt gelernt in den letzten Monaten.
Ja, im schlimmsten Fall, genau. Wenn man halt einen Partner hat, der noch irgendwie vor Ort arbeiten muss. Oder es gab ja eine Notbetreuung für Leute aus essentiellen Berufen. Nee, wie war das?
Systemrelevant.
Wunderschöner Begriff, systemrelevant. Ich sehe schon, die halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben, wird schwierig.
Wir haben jetzt die Zeit schon gerissen, genau. Man muss das ja auch alles erstmal verarbeiten. Das ist schon
ja,
okay.
Nee, man muss das, und das ist ja auch Teil, was wir ja machen, ist ja auch Teil dieser Verarbeitung. Also es gab ja zumindest in Berlin eine Notbetreuung für systemrelevante Berufe, aber es ist eben auch eine Notbetreuung. Wenn du eben nachweisen kannst, ja, mein Partner kann von zu Hause arbeiten, dann hattest du eben ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so eine Regelung gibt, dass wenn mein Partner von zu Hause arbeiten könnte, dass ich dann keinen Anspruch unbedingt auf Notbetreuung hätte.
Nee. Journalisten sind zum Beispiel auch systemrelevant und die können wunderbar die ganze Zeit von zu Hause arbeiten. Also das mussten wir ja zwischendurch auch, weil du ja nirgendwo hin durftest. Es gab ja keine Termine und nichts.
Und LehrerInnen ja beispielsweise auch, ne? Also die sollten ja auch weiterarbeiten. Die haben ja alle kein Kurzarbeitergeld bekommen.
Genau.
Sondern die mussten ganz normal weiterarbeiten und sollen sich dann halt nebenbei auch noch um die Kinder kümmern. Also ihre eigenen. Ja, und die von anderen. Da sieht man halt, dass unser wirtschaftliches System gar nicht darauf eingerichtet ist und dass es auch nicht darauf eingerichtet ist, diese massiven Einschnitte vielleicht überhaupt zu verkraften. Und es zeigt auch, dass die Leute, die als systemrelevant gelten, es manchmal mehr sind, als man glauben möchte und die Sachen, die immer als systemrelevant sich verstehen, vielleicht gar nicht so systemrelevant sind. Stichwort KrankenpflegerInnen und der Marketingberater. Oder die Marketing.
Irgendein Manager, ja, genau. Tja, aber wir haben doch geklatscht, Johannes. Warum bist du da jetzt immer noch nicht zufrieden?
Nee, ich habe ja nicht geklatscht, weil als alle geklatscht haben, haben dein Bruder und ich dieses scheiß schwere Eichenholz.
Richtig, sorry. Das war für mich sehr systemrelevant.
In deine neue Wohnung getragen.
Ja.
Aber mich hat das ein bisschen angekotzt. Mich hat das wirklich ein bisschen angekotzt, diese ganze Klatschendiskussion.
Ein bisschen ist gut.
Weil ich dachte, was soll das, Leute?
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wurde das Ganze noch so ein bisschen romantisiert, ne? So das ganze Land drückt zusammen und jetzt wird uns endlich mal klar, was denn jetzt hier wirklich den Laden am Laufen hält und wir müssen jetzt endlich mal Danke sagen. Ich meine, erinnere dich mal an die Radiospots, die in der Zeit liefen, weil ja auf einmal jede Art von, weiß ich nicht, Urlaubswerbung völlig absurd wurde und die Leute haben dann ganz schnell umgeschwenkt und dann so super gefühlige Spots gemacht überall, wo dann sowas dann kam wie, schön, dass wir füreinander da sein können und jetzt halten wir alle richtig zusammen, wir werden das zusammen überstehen. Und was machen wir? Wir stellen uns auf den Balkon und klatschen und jede Art von finanzieller Entlohnung, irgendeine Art von Gerechtigkeitsgeschichten, die sich dann tatsächlich auf dem Lohnzettel, wie heißt das, auswirken? Denn wir leben hier immer noch in einem Kapitalismus, die fällt jetzt gerade irgendwie überall hinten über. Also wenn das nicht zynisch ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, was Zynischeres fällt mir gar nicht ein im letzten halben Jahr, was überhaupt jemals passiert hätte sein können.
Für mich war diese ganze Klatschendiskussion auch wirklich absolut zynisch. Natürlich bin ich diesen Leuten dankbar, dass sie ihren Job machen, aber die grundlegenden Probleme, und damit kommen wir jetzt auch so ein bisschen zum nächsten Thema, die grundlegenden Probleme, warum es diesen Leuten schlecht geht, sind ja nicht, weil wir denken, Krankenpflegerinnen machen einen schlechten Job, sondern die grundlegenden Probleme sind, weil die Jobs, in denen sie arbeiten, von vornherein systematisch prekär gehalten werden. Und das sehe ich nicht, dass das Corona tatsächlich irgendwie verändern wird.
Solange es keine Tarifverträge gibt, kannst du das komplett vergessen. Das ist ja so, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es tatsächlich überall so deutlich gesagt wird. Vielleicht ist das jetzt auch sehr polemisch und sehr zugespitzt, aber es ist ja ein bisschen so, dass man immer so sozusagen von außen sich dann halt denkt, jeder, der sozusagen in der Pflegebranche arbeitet, wie das ja dann immer so heißt, ne, die haben sich diesen Job natürlich ganz bewusst ausgesucht und so richtig streiken und so weiter ist da halt einfach nicht drin, weil die sozusagen durch ihre Patienten und alle Leute, die da irgendwie mit drin hängen in dem System, ja ein bisschen in Geiselhaft genommen werden, wenn du so willst. So, da ist eine Woche streiken halt einfach nicht, das ist halt einfach nicht drin und das wissen im Prinzip alle und deswegen wird sich einfach darauf verlassen, dass das schon irgendwie nicht passieren wird.
Wie sehr sich die Leute ihre Jobs aussuchen, ne, das ist auch nochmal ein Thema für
sich.
Ja,
das ist ein anderes Thema, das ist richtig.
Also worum es mir geht, ist, vielleicht wird Corona wirklich oder wird die Covid-19-Pandemie wirklich Veränderungen im Bereich Arbeitsbedingungen nach sich ziehen. Das ist eigentlich sehr, sehr zu hoffen, dass das der Fall ist. Aber ich glaube, wie alles in diesem wirtschaftlichen System wird es ungleich verteilt werden. Denn von den verbesserten Arbeitsbedingungen, ich würde gern kürzer arbeiten, ich würde gern einmal in der Woche Homeoffice machen oder vielleicht ein bisschen frei oder mehr Urlaub oder mehr Zeit, keine Ahnung, sucht euch irgendwas aus. Ein Sabbatical. Das wird die Leute treffen, die diese Ansprüche stellen können. Ja. Und das sind eben nicht...
Die eine Verhandlungsmasse haben, mit der sie umgehen können. Und das ist halt genau, und das ist nicht der Krankenpfleger, das ist auch nicht derjenige, der die Schweine bei Tönnies auseinanderschnippelt.
Das war ja auch noch. Ich meine, das ist für mich auch das beste Beispiel, ja. Trotz dieser Pandemie, trotz der Möglichkeit, es war ja nicht der erste Vorfall in einem Schlachthof. Es gab ja, glaube ich, eine Woche oder zwei davor, vielleicht war es auch einen Monat in der Nähe von Coesfeld, gab es ja einen ähnlichen Vorfall, dass Covid-19 in einem Schlachthof festgestellt wurde. Und dann, ich sag mal, 4 Wochen später haben wir diese Situation bei Tönnies und es ist nicht so, als hätte man das nicht ahnen können. Und trotzdem ist es passiert. Und trotzdem sagt jemand wie Tönnies, ja, wir haben unser Bestes getan. Ja, habt ihr offensichtlich nicht.
Nicht nur das, da wurde dann ja sogar noch, ich glaube, mehr als eine Woche, ich glaube fast sogar 2 einfach weitergearbeitet, weil man ja erstmal auf die Ergebnisse dieser Tests gewartet hat. Ich würde mal behaupten, ein verantwortungsvoller Arbeitgeber, gerade in so einem sensiblen Bereich wie eben Lebensmittelverarbeitung, sollte eigentlich in der Sekunde, wo es da einen Verdacht gibt, alle Räder anhalten und alle Leute nach Hause schicken, weil ich meine, ich will mir gar nicht vorstellen, was jetzt mit diesen ganzen Steaks und was da alles war, dann irgendwie passiert ist, wo dann irgendwie infizierte Leute unter fragwürdigen hygienischen Bedingungen da irgendwie drumrum in der Nähe waren und so weiter. Das kommt ja dann noch dazu. Das ist ja...
Ja, es ist...
Wieso
ja.
das nicht passiert ist, hat mir bis heute auch niemand wirklich erklären können und anscheinend kann man sich da einfach irgendwie so rauslavieren. wenn man einfach einen bestimmten, ja, wie heißt das, einen bestimmten Stellenwert für ein Bundesland dann eben mittlerweile dann irgendwie darstellt.
Ja gut, also die Beziehung zwischen Tönnies und dem Land NRW beziehungsweise der CDU-geführten Regierung, da sind ja auch ein bisschen,
speziell.
Man spricht da im Rheinischen, spricht man da gerne mal von Klüngeln, ne? Mhm. Das spielt da mit Sicherheit rein. Ich meine, Armin Laschet ist ja so ein bisschen der, wie soll ich sagen, jetzt zu sagen, der Donald Trump unter den Ministerpräsidenten ist natürlich gemein. So schlimm ist er nicht. Aber
Ich glaube, er kann das Alphabet, aber so viel mehr.
Er hat das alles schon leichter genommen, als es vielleicht genommen werden sollte. Vor allen Dingen im Land, das ein Corona-Hotspot
im Land
war.
Der Küchenbauer, vergiss das nicht.
Ach, ja, und der Schweinehälften und der rumänischen Gastarbeiter. Ihr seht es und ihr hört vor allen Dingen. Es liegt uns da viel auf der Seele und das war jetzt der Versuch eines ganz großen Rundumschlags, dieses gewaltige Thema Arbeit und Covid-19 so ein bisschen anzureißen für euch. Es war aber auch der Versuch, sich so ein bisschen zurückzumelden, bei euch vielleicht auf dem Schirm zu bleiben und euch natürlich dazu einzuladen, wenn ihr möchtet, uns gerne zu schreiben, wie Corona sich für euch verändert, oder nein, was Corona für euch arbeitsmäßig verändert hat, was ihr euch vielleicht auch für die Zukunft wünscht, was wir besprechen sollen. Was ist denn unser Plan überhaupt, Anne?
Na, wir hatten uns ja früher schon mal überlegt, was dann eben aus diversen zeittechnischen und organisatorischen, ich möchte jetzt keine Ausreden finden, wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, aber wir wollten es jetzt wieder angehen lassen, mal unsere ewige Liste weiterzuführen, wie sie jede Redaktion, jede gute Redaktion sozusagen irgendwo in einer dunklen Ecke liegen hat. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir dann auch mal mit euch, die ihr uns denn hört oder vielleicht auch Vorschläge habt, mit wem oder wen ihr mal hören wollt, tatsächlich auch mal direkt zusammenzusetzen oder in dem Fall vielleicht dann eher zusammen zu funken.
Anne, wir wollen Interviews machen. Du
richtig,
hast
genau,
Minute
das wollte ich damit
um erklären,
eigentlich sagen.
Was ein Interview ist.
Richtig? Okay, sorry. Nein, wir wollten einfach jetzt sozusagen so ein bisschen aus unserer Nische ein bisschen rausgehen und vielleicht dann einfach mal euch fragen oder verschiedene Bereiche einfach so ein bisschen abklopfen und uns da mal umhören, was sind da so die, ja, wie nennt man das denn, die Eckpunkte, die wichtigen Sachen, die man wissen muss über, ja, verschiedene Branchen, verschiedene, wie soll ich das denn jetzt sagen?
Nee, die Frage ist einfach, wie sieht so der Alltag einer, was weiß ich, Mechatronikerin aus? Wie sieht der Alltag eines Klempners aus, eines Sanitär- und Heizungsbauers? Wie sieht der Alltag einer Programmiererin aus, einer Richterin, eines Journalisten? Das sind Fragen, die uns interessieren, die euch vielleicht auch interessieren. Einblicke geben in das Arbeitsleben von anderen Menschen, in das Arbeitserleben auch von anderen Menschen. Jetzt höre ich mich fast an wie ein Pädagoge, ganz schlimm.
Nee, das war ja, glaube ich, aber auch der grundsätzliche, wie nennt man das denn, der Initialfunke für diesen Podcast, dass wir natürlich nicht nur wissen wollen, was ist das eigentlich und was macht man da so, sondern auch ein bisschen, wie geht's den Leuten mit ihrer zum Beispiel eben auch Berufswahl, welche Identität werden sie dadurch dann eben entwickeln oder hat sich schon entwickelt? Und ne, wir haben ja selber auch schon mit unseren Kollegen aus der Freelancer-Ecke geredet. Das ist ja auch eine Form von Wahl, die man dann da trifft und Identität, die man dann da aufbaut. Und so interessiert uns das natürlich dann auch in anderen Bereichen, mit denen wir vielleicht selber gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Ich müsste jetzt länger überlegen, ob ich einen Klempner kenne, aber wir kriegen einen organisiert.
Wir kriegen alles organisiert. Vielleicht könnt ihr ja einen Kontakt herstellen, das wäre am besten, schreibt uns auf Twitter unter @MaxwellMöbius, das ist meine Adresse, oder @KeksMadame oder unter unserer E-Mail-Adresse, die auch wirklich funktioniert, arbeit@darangehtdiewelt zugrunde.de. Was noch unser Plan ist, ist eben vielleicht nicht öfter, aber regelmäßiger und ich finde immer noch, das macht Sinn, Anne.
Mhm. Okay, wenn du
herauszukommen.
Das sagst.
Und das Ganze vielleicht, wenn es um thematische Episoden geht, die wir immer ein bisschen besser kontrollieren können, glaube ich, auch wenn unser Versuch heute, uns kurz zu fassen, nicht ganz davon zeugt.
Während Corona sind bei anderen Leuten 6,5-stündige Podcasts entstanden. Einfach nur, weil die sonst nicht so viel hatten, außer dass man sich dann endlich mal wieder mit anderen Leuten unterhalten konnte. Also da finden wir...
Also wie gesagt, thematische Episoden wollen wir auf so 30, 45 Minuten begrenzen. Interviews könnten da ein bisschen länger dauern. Da müssen wir aber einfach nochmal schauen, wie wir das machen. Ich hoffe jedenfalls, ihr fandet diese Episode interessant und sie hat euch zumindest ein bisschen vielleicht zum Nachdenken angeregt. Wie gesagt, tretet gern mit uns in Kontakt. Wir hoffen, wir kriegen die nächste Episode in einem absehbaren Zeitraum, wie auch immer der aussehen wird, zustande. Und hoffen, dass wir uns, oder ich hoffe, dass wir uns möglichst bald wiederhören.
Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Input, Ideen, Kontakte, alles Mögliche, was ihr dazu gerne noch euch vorstellt.
Genau.
Genau.
Und damit sage ich auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Glück auf oder so.
Genau. Jetzt, ihr dürft jetzt Feierabend machen, das ist okay. Bis dann.